unser Trendradar. Als ich das erste Mal gesehen habe, hat es mich fast vom Stuhl gewippt. 16 Trends, natürlich von AI und Automatisierung über Continuous Learning, Security, Frontline, alles, was das Herz begehrt oder auch den Kopf verwirrt. Optisch und inhaltlich sehr gut aufbereitet, bietet der Trendradar Orientierung in einem zunehmend komplexen Markt, schafft eine gemeinsame Sprache und unterstützt Unternehmen dabei, Prioritäten zu setzen. Und genau diesen Trendradar nehmen wir uns heute mal in dieser B-Seite zur Hand. Und zur Hand ist ein gutes Stichwort, denn das ist schon ein ganz beachtliches Stück Handwerk, was da entstanden ist. Da steckt eine Menge Arbeit drin. Und wie geschieht das denn? Wie haben wir die aufgebaut? Beziehungsweise wie hat denn mein heutiger Gast, der Andreas, das mit aufgebaut? Denn heute ist er nämlich hier in einer, nicht in seiner gewohnten Moderationsrolle, sondern in einer Gastrolle. Und ich übernehme mehr oder weniger die Moderation. Also alles ein bisschen neu für uns. Jedenfalls sage ich hallo, willkommen, Andreas. Und du kannst doch mal bitte unseren Hörerinnen und Hörern beschreiben, in welcher Rolle du heute hier bist und was du uns heute mitgeben möchtest.
Hallo, Sandra. Ja, ganz ungewohnt heute. Ich, mein Name Andreas, ihr kennt mich alle als Co-Moderator vom Podcast. Heute bin ich mal hier als, wie sagt man, Produzent, Ersteller, Lead-Analyst unseres Workplace-Trendradars. Also viele wissen ja, ich arbeite im Grunde oder helfe Unternehmen dabei, so Studienprojekte zu konzipieren, umzusetzen und bin da auch in diesem Zusammenhang sehr viel mit der Transformation, wie sagt man, unterwegs. Ja. Und wir haben gemeinsam ein Projekt gestartet, was vielleicht, wie sagt man, das Herausforderndste war überhaupt in meiner ganzen Analystenkarriere. Wir haben uns vor fast einem Jahr oder eine Dreivierteljahr erstmal so zusammengesetzt und haben uns gefragt, okay, was können wir eigentlich Unternehmen anbieten, um mit dieser steigenden Komplexität, mit dieser unglaublichen Vielfalt an Themen im Workplace-Bereich zurechtzukommen. Ja. Und kam dann im Grunde auf diesen Workplace-Trendradar. Und den, ja, darüber wollen wir heute einfach mal reden, über das Making-of.
Genau, also wenn es interessiert, schon mal vorab, den schickt man natürlich auch gerne mit raus. Also wer sich dafür interessiert, sprecht uns gerne an. Für den Trendradar gibt es auch noch ein Webinar, was man sich dazu noch anguckt. Dort wird auch nochmal die Inhalte erklärt. Heute geht es aber prinzipiell eher mal um das, wie Andreas schon gesagt hat, das Making-of. Also wie ist das denn entstanden? Du hast schon gesagt, der Auslöser, ne? Wir haben die steigende Komplexität. Ich hatte es auch jetzt in der Einleitung gesagt, ne? Das verwirrt den Kopf, ne? Es sind ganz, ganz viele Themen, die dort anstehen. Und welche Probleme wollt ihr mit diesem Trendradar lösen? Was ist euer Anliegen, dass ihr dieses Stück Papier oder dieses Stück Wissen da geschaffen habt?
Versuch mal anzusetzen, so bei der Praxis, ja, wie ich sie mitbekommen habe und was, glaube ich, auch ja, bei der T4M letztendlich auch der Auslöser war, überhaupt so ein Projekt mit zu initiieren. Ja. Das ist, wenn man heute reinschaut und so einen Workplace-Verantwortlichen oder die IT-Entscheider im Workplace-Bereich mit denen spricht, ja, dann bekommt man mit, okay, Leute, diese wahnsinnige Vielfalt an Themen, die überfordert uns. In der Konsequenz werden dann Projekte im Grunde ja einfach umgesetzt. Es gibt viele parallele Initiativen, viele Sachen werden ad hoc umgesetzt, weil man einfach nicht mehr damit zurechtkommt, da eine richtig gute, abgestimmte Workplace-Strategie zu entwickeln. Und das, was wir machen wollten, ist einfach mal, wie sagt man, also eine Möglichkeit zu bieten der Orientierung, der Einordnung, der Priorisierung, um davon ausgehend letztendlich den Digital Workplace oder Modern Workplace strategisch voranzutreiben. Und das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig und gleich so vorangestellt. Ja, wenn wir von dem Modern Workplace Trendradar sprechen, dann ist das jetzt keine neue Trendstudie, wo man als Dienstleister nach außen gibt, veröffentlicht so ein paar Trends und dann sammelt man ein paar Leads ein und jeder freut sich. Nee, es ist wirklich ein Dokument, was wir so als Arbeitsdokument begreifen. Ein Arbeitsdokument, ein Fundament, von dem ausgehend man im Grunde wirklich eine Strategieentwicklung für den Workplace-Bereich betreiben kann.
Das heißt, ich kann das, weil meine nächste Frage wäre natürlich gewesen, es gibt tausende Trendstudien da draußen, die kann ich mir anschauen, ja, wie du schon sagst, ne, muss dort meine Daten hinterlassen. Das heißt, der Unterschied ist da wirklich darin gesehen, dass ich das nehmen kann und für mein Unternehmen adaptieren kann. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, so ist der aufgebaut. Also wir haben uns im Grunde, wir sind reingegangen und haben uns gefragt, okay, wenn ich jetzt ein Workplace-Verantwortlicher bin, ja, wie muss ich da eigentlich rangehen? Ja? Und wir haben uns da versucht, erstmal zu fragen, was sind eigentlich typischerweise die Themen, die einen Workplace-Verantwortlichen, ja, wie sagt man, treiben, interessieren, ja, was ihn wirklich, die ihn befassen, ja. Und kamen dann letztendlich auf 16 Themen, 16 Disziplinen. Und diese 16 Disziplinen kann man auch ganz gut zuordnen, so vier, wenn man so will, Handlungsfeldern oder Handlungsbereichen. Ja, das geht los mit Technologie und Infrastruktur, ganz klar, ja, da steckt die ganze Technik drin, die ganzen Plattformen. Es geht aber auch weiter in dieses ganze Thema Management, Security, dann weiter Richtung Governance, Kosten, auch ein ganz, ganz wichtiges Thema für viele IT-Entscheider, bis eben hin zu deinem Lieblingsthema, Sandra, zu Adaption und Change Management, Digital Employee Experience. Und man kann diese 16 Trends, wie gesagt, die kann man so diesen vier Feldern zuordnen. Und dann haben wir uns als nächstes gefragt, ja, welche Entwicklungen sehen wir denn innerhalb dieser vier Felder? Und da haben wir jetzt keine Entwicklung, wie sagt man, neu ausgerufen oder neu, ne? Wir haben jetzt keinen so neuen Trend verfasst, sondern wir haben geschaut, okay, was gibt's da? Was gibt's da draußen von den renommierten Analysten, von den Beratungshäusern, von Institutionen wie Bitkom oder so? Was gibt's da an Studien, an Reports, die es zu dem Thema gibt, und haben dann die im Grunde recherchiert, haben die dann versucht zuzuordnen und haben das im Grunde dann nochmal abgestimmt mit unserer eigenen Meinung. Also unsere eigene Meinung meine ich jetzt die der T4M als Praxispartner, die dann nochmal geschaut haben, okay, wenn jetzt so ein Analystenhaus wie eine Gartner oder IDC sagt, in dem und dem Bereich, im Workplace Governance sehen wir den Trend, wie manifestiert sich das dann für Deutschland und für den deutschen Mittelstand? Und haben uns dann noch, und haben uns daraufhin letztendlich dann eine Meinung gebildet, wir nennen das dann so T4M-Leitthesen, zur Frage, wohin entwickelt sich der Markt? Das war erstmal so der Ausgangspunkt. Also wir haben jetzt für alle 16 Themen, haben wir eine Idee oder eine Leitthese gewonnen, wohin entwickelt sich der Markt? Und dann sind wir weitergegangen, um den Unternehmen zu helfen, sich einzuordnen, haben wir im Grunde Reifegradpfade definiert. Also im Grunde gesagt, was sind eigentlich die typischen Pfade, um zu diesem Zielzustand oder zu diesem zukünftigen Zustand hinzukommen? Wir haben dann selbst nochmal bestimmt, ja, wo steht denn der Mittelstand heute innerhalb dieses Reifegrades? Also so, wo steht so die Mehrzahl der Unternehmen im Dachmittelstand heute? Was sind so typische Treiber, was sind Implikationen von dem Trend? Also Implikation heißt dann, wie wirkt sich so eine Entwicklung auf Organisation, auf Architektur, Technologie, aber auch auf Kultur, auf Menschen aus? Und bis dahin, dass wir dann gesagt haben, okay, und um jetzt weiterzukommen auf diesem Pfad, was sind so die typischen Handlungsfelder? Und all das bildet dann letztendlich die Basis, wenn ich heute anfangen will und sage, okay, wie soll denn bei mir eine Strategie aussehen im Workplace-Bereich? Dann bekomme ich erstmal eine Übersicht. Ich weiß erstmal für jedes Thema, was mich so interessiert, wohin geht die Entwicklung. Ich kann mich ungefähr einordnen, kann mich vergleichen, wo stehe ich, kann mir überlegen, was soll eigentlich mein Zukunftszustand sein, also welches Thema ist mir wichtig, bis wohin will ich, was sind die typischen Handlungsfelder, die ich dafür brauche, um dann, wie sagt man, im Anschluss dann zu priorisieren und dann wirklich eine echte Roadmap festzulegen, vielleicht für die nächsten 2-3 Jahre. Also so ungefähr ist das gedacht. Und dafür haben wir das Fundament.
Okay, das heißt im Prinzip, wie auch ein Berater rangehen würde, so gedacht, ne? Sich erstmal angeschaut, okay, was gibt es am Markt und so weiter, wie du gerade beschrieben hast, ne? Was können Handlungsfelder sein, was sind Lösungsansätze, was sind erste Maßnahmen, und dass ich das dann besser einordnen kann in meine Rolle. Apropos Rolle, für welche Zielgruppe ist denn der Trendradar gedacht?
Ja, grundsätzlich schon die IT-Entscheider im Workplace-Umfeld beziehungsweise die Workplace-Verantwortlichen, sie sind schon die wichtigsten Leute. Wenn man dann natürlich an so ein, wie sagt man, so eine Strategieentwicklung rangeht, ja, dann ist es auch wichtig, andere Gruppen mit reinzunehmen. Und deshalb ist, glaube ich, auch nochmal ein Punkt auch ganz wichtig, auch von, wie sagt man, von dem Mehrwert dieses Trendradars. Ja, da haben natürlich es gibt jetzt die Möglichkeit, wir haben jetzt ein Dokument, was zugegeben relativ groß ist, aber was eine einheitliche Basis bilden kann, eine einheitliche Sprache für alle Gruppen, die an so einem Workplace dran beteiligt sind. Und die Gruppen, wissen wir ja alle so aus dem Podcast, ja, das fängt ja an bei der Geschäftsführung, geht bei den IT-Entscheidern selbst weiter, Betriebsrat, Datenschutz, die Fachbereiche, HR natürlich, ne? Und die kann man alle an einen Platz bringen. Man kann sie alle im Grunde auf so ein Dokument, auf so eine Analyse einordnen. Also die Analyse ist auch sehr strukturiert, deshalb auch extra so gehalten und extra auch vom Wording her so gemacht, dass es auch jeder verstehen kann, ja, für den verschiedenen Gruppen. Und ja, man kann da so eine gemeinsame Aktion starten. So ist gedacht.
Na, sehr schön. Okay. Nun wollen wir gar nicht so viel darüber sprechen, was der Trendradar ist, sondern eher wie ihr da vorgegangen seid. Kannst du beschreiben, was die Datengrundlage war? Also du hast jetzt geschrieben, wie das Vorgehen war oder was der Trendradar da beschreibt im Einzelnen, aber wie bist du da hingekommen im Sinne von, welche Datengrundlagen liegen dem zugrunde?
Ja. Na, ich habe es ja schon mal so ganz grob gesagt von der Methodologie. Ja, wir haben uns natürlich gefragt, okay, was sind die aktuellen Reports, was sind die Reports aus den letzten ein, zwei Jahren, die im Grunde rauskamen, zu den spezifischen Themen, die wir am Anfang definiert hatten. Und da kamen wir haben das so abgeschätzt, ich glaube, so ganz auf ungefähr oder mehr als 120 Studien und Reports. Das ist natürlich bei 16 Trends, also es wirkt erstmal sehr viel, bei 16 Trends ist es dann gar nicht mehr so viel, aber trotzdem in der Masse, das erstmal zu erfassen, das rauszubekommen, ist schon eine ganz schöne Menge. Und ich muss auch hier schon sagen, werden wir jetzt wahrscheinlich noch weiter drauf zu sprechen kommen, ohne künstliche Intelligenz wäre es schon fast schwierig gewesen, überhaupt diese Massen an Reports überhaupt zu recherchieren. Ja, also ich habe da selber gestaunt, bin ja jetzt seit über 20 Jahren so als Analyst, auch gerade im Workplace-Bereich tätig. Und ich habe da selber gestaunt, wie mit einer unglaublichen Geschwindigkeit, wie man schnell auf so eine Breite kommt, auf so eine Recherchebreite. Also das waren die Studien, das war die eine Seite. Und auf der anderen Seite haben wir, ich habe ja gesagt, wir haben das im Grunde abgestimmt mit den Expertinnen und Experten auf T4M-Seite. Und da haben wir mit 13 Leute sehr, sehr eng zusammengearbeitet. Also 13 Themen-Expertinnen und Experten, mit denen wir im Grunde diese Themen, über die wir jetzt gesprochen haben, im Grunde immer wieder eng abgestimmt haben. Genau, und das zusammen war natürlich, das war ein riesiger Aufwand. Ne?
Das glaube ich. Würdest du sagen, dass man den Trendradar schon als eine Art Metastudie, wenn man es so sehen möchte, beschreiben könnte, aber eben dann mit konkreten Punkten hintendran noch? Nicht theoretisch, sondern halt wirklich Metastudie mit praktischen Handlungsempfehlungen hintendran.
Wunderbar formuliert. Okay. Könnte ich nicht besser. Okay. Nee, also es war tatsächlich genau eine Metastudie. Und eigentlich muss ich sagen, ich habe es ja jetzt gerade gesagt, ich bin seit 20 Jahren in diesem Analystengeschäft drin, betreue auch seit 20 Jahren dieses Thema Workplace und damals von UC angefangen über UCC bis heute, ja. Für mich war es eigentlich immer ein Traum, mal sowas zu entwickeln. Ja? Also so wirklich mal alle Bereiche, weil man merkt über die Jahre hinweg, und das hat sich ja die letzten Jahre, wenn wir über Digital Workplace geredet haben, bis heute, ja, wo wir über Hybrid Workplace, Smart Workplace reden, ja, hat sich das ja immer mehr aufgepauscht. Wir haben gemerkt, dass die Vielfalt an Themen, ja, und diese Verkettung, diese Vernetzung miteinander immer mehr zugenommen hat. Und da mal so ein ganzheitliches Bild zu entwickeln, ja, das war schon immer so eine Idee von mir gewesen, so ein Traum, aber das war kaum zu realisieren, ja, unter vernünftigen Aufwand. Und kommen wir wieder auf die KI zu sprechen, ja. Also ohne KI wäre das gar nicht vorstellbar gewesen.
Genau, das wäre der nächste Punkt gewesen. Welche Herausforderungen hattest du denn mit diesen riesigen Massen an Informationen? Du hast jetzt schon etwas genannt, du wärst gar nicht auf so viele Studien gekommen. Na, wahrscheinlich hätte man das alles gar nicht ergoogeln können ohne technische Unterstützung an der Stelle. Aber wie bist du vorgegangen, um diese Herausforderungen zu bewältigen?
Okay. Ja, also vielleicht erstmal zu den Herausforderungen, ja, also erstmal das Grundding waren, es waren am Ende nicht zu wenig Informationen, sondern eigentlich viel zu viel Informationen, ja, also man, nicht zu viel, aber es war eine riesige Masse an Informationen, das kann man sich ja vorstellen bei 16 Themen, dazu die Studien, man muss das irgendwie effizient filtern und dann hat man noch diese Expertinnen und Experten, die dann auch noch eine Meinung haben und auch wieder zu unterschiedlichen Themen eine Meinung haben, also wie bekommt man sowas effizient in einer halbwegs fassbaren Zeit und mit einem halbwegs erträglichen Aufwand zusammen und gleichzeitig, wie hält man gleichzeitig die Qualität?
Ja.
Also dieses Konstrukt zusammenzubekommen und dann muss man vielleicht sagen, ja, ne, klar, da ist die KI natürlich im allerersten Moment natürlich unheimlich wertvoll. Ich habe es jetzt schon mehrfach angesprochen, ja, war ein Sparringspartner schon am Anfang, wenn man schon anfängt, die ganze Sache zu systematisieren, ja. Erstmal eine Idee zu bringen, jetzt reinzugehen, okay, was sind eigentlich so die Ideen, die einen rumtreiben? Da fragt man die KI, okay, was denkst denn du, was das ist? Dann muss man das wieder abstimmen, dann muss man das wieder selbst matchen. Also wie kriegt man diese Themen geclustert, wie kriegt man die strukturiert? Und da kann man im Dialog mit der KI unheimlich viel machen. Ja, dann geht es im nächsten Schritt natürlich auch um diese Recherche dieser riesigen Mengen an Informationen. Ich habe es schon gesagt, man bekommt relativ schnell ziemlich coole Links, ziemlich gut die ziemlich coole Studien, auf die man selbst mit einer, was weiß ich, vor 3-4 Jahren mit einer einfachen Google-Suche, da hätte man schon bis, wie sagt man, in die fünfte Spalte von Google gehen müssen und dann hätte man immer noch, und dann muss man in jedes Dokument einzeln reingucken, detailliert von hinten nach vorne lesen, um dann erstmal rauszukriegen, passt das, ja. Und da gibt einen heute die KI schon eine Menge vor. Ich sage auch noch gleich noch die Gefahren, aber da kommen wir bestimmt später noch dazu. Aber erstmal in dem Moment solche relevanten Quellen zu finden, da hilft die erstmal. Dann ist es keine Frage, es ist eine Schreibhilfe. Natürlich auch. Ich habe mir immer eingebildet, Sandra, ich weiß noch, wir haben gesprochen vor 2 Jahren, als wir Co-Pilot so die ersten Podcast-Gespräche hatten. Ja, da habe ich noch gesagt, ja, gut, die ersten Use Cases schreiben ist schon ganz nett, aber ich bin professioneller Schreiber. Ja, die, ja. Für die Normalleute, denen es schwerfällt, einen Satz zu Papier zu kriegen, ist eine KI bestimmt eine Hilfe. Mittlerweile muss ich sagen, also ich schreibe trotzdem noch selbst. Also es ist immer so ein Prozess, der geht hin und her, so ein interaktiver Prozess. Die KI schreibt mir was, ich schreibe selbst was, ich nehme mir das, lasse das wieder überprüfen und ich merke, die ist schon mindestens gleichwertig mittlerweile geworden. Also ist schon, ich muss die Führung übernehmen, aber die KI hilft mir auch schon, auch sehr, sehr gut zu formulieren. Man muss trotzdem extrem aufpassen, aber die hilft zu formulieren. Insofern ist die ein unglaublicher Beschleuniger.
Ist ja Arbeitserleichterung, ne? Dort würde ich gerne mal auf einen Punkt eingehen. Du hast jetzt immer gesagt, es hilft mir. Ich habe das nochmal gereviewt, habe das dann nochmal in eigene Worte gepackt, ne? Ich möchte nicht, dass irgendwo der Eindruck entsteht, ne, dass es irgendwie eine KI geschrieben hätte. Also so ist es nicht, ne? Sondern du kannst ja auch gleich nochmal ein bisschen zusammenfassen, ne? Das ist die KI maximal als Hilfestellung und Sparringspartner, Zusammenfasser hier zu verwenden, aber rein das die KI schreiben zu lassen, wäre vermutlich trotzdem keine Option gewesen, oder?
Es ist im Gegenteil. Also ich kann gleich noch was sagen, aber es ist zum Beispiel, wie sagt man, also man kann natürlich reingehen und ich kann so über meinen eigenen Lernweg da ganz kurz berichten. Ja, also wir sind im Grunde rein und die allererste Analyse, den allerersten Radar, den hatte ich nach 15 Minuten fertig. Ah. Ich habe dann einfach mal so einen großen Prompt geschrieben, habe gesagt so und das will ich haben. Und dann klingt es auf dem allerersten Weg, ja, klingt erstmal nicht schlecht, klingt erstmal brauchbar, wie ganz häufig bei der KI. Dann liest man nochmal drüber, denkt, Und dann beim dritten Mal, da gibt es ganz viele Fehler drin. Es passt eigentlich überhaupt nicht mit seinen eigenen Einschätzungen. Ja. Und dann versucht man dann dieses komplexe Thema, ja, ich will hier einen riesengroßen Workplace-Radar bauen mit allen Themen drin und so weiter. Und das versucht man dann so als Gesamt, war mein erster Fehler, man versucht das so als Gesamtdokument oder als Gesamtwerk dann zu optimieren mit der KI. Und da bin ich echt gegen die Wand gelaufen, ja. Ich habe dann da und da und da Punkte und dann hat er das irgendwie wieder rausgebracht, dann hat er aber die Hälfte vergessen und dann läuft man immer mehr und irgendwann ist dieser Chat am Ende der Tokenanzahl angekommen.
Ja, also hast du schon noch Grenzen, die
genau,
einfach
technisch. Genau, also man kommt da unheimlich schnell an die Grenzen, ja, und es gibt extreme Gefahren dabei, ja. Also auf der einen Seite, ja klar, ne, man hat diese Komplexität, die KI überfordert, wo man dann auch selber irgendwo aufpassen muss, dass man wieder zurückgeht, wo man selbst modular vorgehen muss. Jetzt lass uns erstmal beginnen damit strukturieren, dann lass uns mal so ein Gesamtdokument von der Idee her erstellen, dann lass uns mal ein Einzelteil erstellen, dann lass uns dieses Einzelteil optimieren und dann lass uns dieses Einzelteil nehmen als Vorlage für andere Teile und so weiter. Also damit kommt man dann so langsam vorwärts. Und dann ist, ja, ein großes Problem ist die Konsistenz herzustellen. Also wie bleiben Dokumente ähnlich, ja, ja. Und auch gegen das Vergessen anzuarbeiten. Also deshalb, ne, eine KI ist auch in gewisser Weise auch ab irgendeiner Stelle irgendwo dement, dann verliert die irgendwann den Kontext, vor allem wenn die Tokenzahl oder die Gesamtzahl dann überschritten ist. Deshalb ganz, ganz wichtig, modular vorgehen mit kleinen Teilen, dass man das irgendwie noch in Übersicht behält. Und ja, das Schlimmste war eigentlich, dass die so drauf getrimmt ist, dir Antworten zu bringen und dass die auch halluziniert, einfach weil sie dir was bieten will.
Was bieten will, ne? Was zusammenfassen also will, ja.
Also die, wie sagt man, erschreckendste Geschichte war eigentlich für mich, ich habe der KI gesagt, hier, ich bin Analyst, für mich ist ganz, ganz wichtig, ne, nur Primärquellen drin zu haben, bitte zitiere die Quellen und so weiter. Ja. Und dann kommt die KI und erzählt mir wieder, ein Drittel der Unternehmen in Deutschland macht das und das. Ja. Und dann frage ich, ja, warum machst du das? Ja, und dann sagt die KI als erstes, oh Gott, ich habe deine Quelle, ich habe deine Regeln verletzt, weil ich habe jetzt nicht direkt die Quelle gleich mitgenannt und mitzitiert. Dachte ich, okay, ja, und ehrlich gesagt habe ich eigentlich 3 Quellen zusammengenommen und habe es daraus inferiert. Jeder kennt das. Habe ich übrigens mit ChatGPT, sowohl mit ChatGPT als auch mit Perplexity. Ja, ich habe die zwei Programme immer gleichzeitig genutzt, um da auch immer ein bisschen hin und her zu schauen. Und habe ich mit beiden erlebt, ja. Und dann kommen beide und bieten mir an und sagen, ja, wir haben das jetzt aus 4 Quellen bezogen. Und da gibt mir die KI auch noch, das sah ganz sauber aus, mit Zitat, das und das habe ich in der Quelle gefunden. Hat mir noch eine Einstufung gegeben, wie seriös die Quelle ist und ob das eine Originalquelle ist. Also sah super seriös aus. Und dann dachte ich, okay, dann arbeitest du mit so einer Unterquelle weiter. Und dann frage ich, na, woher hast du das Zitat? Wo genau finde ich das? Dann sagt die, oh Gott, das war gar nicht so ganz so gemeint. Ja? Und dann bekommt man schon ins Zweifeln. Also bin ich dann auch emotional geworden. Das ist ja auch völlig verrückt. Ja? Man redet dann mit so einer KI emotional, ja, obwohl es eigentlich bloß ein Programm ist. Ja? Ich habe die dann zwischendurch entlassen und dann hat die gesagt, okay, ich weiß, ich bin entlassen, aber wenn du mich wieder brauchst.
Süß.
Aber was ich gelernt habe, ne, um es jetzt nochmal zurückzunehmen, ich habe gelernt, alles kritisch hinterfragen. Und vor allem gerade bei solchen Sachen, wenn es um Quellen geht, wenn es um Zitate geht, nichts als gegeben hinnehmen, überall reingucken. Also ich habe jede Quelle, die wir hier drin haben, ist überprüft. Ja, also ich habe überall reingeguckt, dass das zu. Also man darf nichts als gegeben hinnehmen. Dann würde man einen Riesenfehler machen. Ja. Ja,
also wirklich zusammengefasst, Arbeitsinstrument, Arbeitserleichterung, aber definitiv keine Arbeitsabnahme an der Stelle. Also Arbeitsabnahme im Sinne von komplette Abnahme. Ne? Ja. Also teilweise wahrscheinlich oder, schon, ne? Aber trotzdem alles nochmal hinterfragen, prüfen.
Ja. Also es gibt, wenn ich so zusammenrechne, war das am Ende vielleicht ein Drittel oder ein Viertel der Zeit, was man sonst bei so einem Projekt gebraucht hätte. Ne? Aber es war, am Anfang hat man ja manchmal das Gefühl, man schafft das jetzt in wenigen Sekunden. Und deshalb habe ich ja gesagt, in 15 Minuten war so ein Ding fertig.
Ja.
Da muss man aufpassen, dass man da nicht die Erwartungen zu hoch legt, sondern man muss einen signifikanten Teil der gesparten Zeit nehmen, um Qualitätskontrolle zu machen, zum Beispiel. Richtig. Oder um seine eigenen Vorstellungen da reinzusetzen.
Auch nochmal ein gutes Learning an alle Unternehmen da draußen, ihren Mitarbeitenden das mitzugeben. Ja, dass das ein essentieller Bestandteil ist und auch die daraufhin zu schulen, zu sagen, wie erkenne ich denn dort fehlerhafte Quellen oder so etwas. Das ist ganz wichtig. Was waren für dich, du hast ja bestimmt auch Learnings aus diesem Projekt, diesem Gesamtprojekt mitgezogen. Ja, was ist für dich was sind für dich die zentralen Learnings, die du mitgenommen hast?
Also vielleicht das allererste erst zuerst. Ne? Also erstmal KI ist total cool. Habe ich meinen Arbeitsstil so drauf angepasst auf KI first. Ja? Ich mache alles, ob ich einen Vortrag vorbereite, ob ich an eine Ausschreibung rangehe, ob ich da irgendwo Ideen sammle. Ich nehme KI als Sparringspartner. Aber eben als Sparringspartner. Ja. Also ich bleibe Mensch, ich muss in die Führung, ich muss in die Tiefe, ich muss bewerten, ich muss Kontext geben, ich muss priorisieren und ich muss vor allem auch Qualitätsmanagement betreiben. Ja. Also das ist erstmal, zuvorderst erstmal das Wichtigste. Und dann gibt es so ein paar, wie sagt man, so ein paar spezielle Sachen, die ich so im Umgang mit der KI in den letzten Wochen, Monaten gelernt habe. Also zum einen, glaube ich, ist es unheimlich effektiv, wenn man die KI selbst als Architekt eigentlich auch mitnutzt. Ja, also, dass man einfach auch am Anfang fragt, pass auf, ich bin Analyst, mir ist das und das wichtig, helfen wir mal dabei. Was wäre ein Prompt, um so ein Projekt eigentlich voranzutreiben? Was ist eigentlich der richtige Prompt? Ja, vom Prompt-Engineering bis hin zu, wie soll ich eigentlich meine Regeln aufstellen, damit ich das und das absichere? Ich habe gerade erzählt, selbst die Regeln werden nicht immer eingehalten. Aber man bekommt schon ein bisschen was hin. Und ich habe vorhin auch gesagt, auch diese Versionierung ist ein Problem. Oder diese man muss an einem Format mal dranbleiben. Wie bekommt man das hin? Und da würde ich jetzt gar nicht sagen, muss ich jetzt gar nichts aufstellen und sagen, ja, wie habe ich das hinbekommen? Fragt einfach die KI. Ja, das habe ich auch gemacht und da kommt man schon weiter. Ganz, ganz wichtig, glaube ich, schrittweise modular vorgehen. Das habe ich vorhin erläutert. Also nicht mit diesen, gerade so bei komplexen Projekten, nicht mit diesem riesen komplexen Projekt reingehen und denken, man muss das jetzt in der Breite optimieren und feintunen. Man überfordert sich und die KI am Ende gegenseitig. Also man verbraucht dann eine ganze Menge Zeit im immer wieder optimieren, bis dann die KI irgendwann den Kontext verliert und das macht dann überhaupt keinen Spaß. Ja. Auch in dem Zusammenhang würde ich jetzt auch sagen, an irgendeiner Stelle, es gibt ja immer so diese Regel, ja, bei 80% einfach mal aufhören, ja, und dann selbst übernehmen, dann selbst wieder Steuer übernehmen, also wenn es jetzt ums Optimieren geht. Also man kann dann drinnen sitzen und man sieht dann, man hat einen Text, eine Analyse oder einen Teil einer Analyse und sagt dann der KI, okay, das und das gefällt mir nicht, das und das Argument gefällt mir nicht. Und dann macht die das wieder und dann merkt man, oh, hier fehlt immer noch was. Und ab irgendeiner Stelle ist es ganz, ganz wichtig, dass man dann sagt, okay, pass auf, jetzt nehme ich das Ding in Word und setze mich selber hin und formuliere das mal ungefähr so, wie ich das haben will. Da kann man ja immer noch Ungenauigkeiten drin haben, also sprachliche Ungenauigkeiten, die kann die KI dann wieder verbessern. Aber dann, also vorher mal rausgehen und dann nicht versuchen bis ins letzte Detail, weil dann verliert man extrem viel Zeit, ja, wenn man dann versucht, die KI alles machen zu lassen. Wichtig, dieses Gegenprüfen, also kein Zitat lassen und da auch nochmal als Hinweis, versetzt einfach die KI einfach nochmal in eine andere Rolle. Ja, die ist ja so erpicht drauf, wenn die in der Produzentenrolle ist die unglaublich erpicht drauf, Resultate rauszubringen. Wenn er die aber in die Kritikerrolle reinsetzt, also wenn er sagt, KI, pass mal auf, jetzt geh mal kritisch über den Text, sei wirklich kritisch und sag mal deine Punkte, dann ist die auch genau doppelt kritisch. Ja, also wenn ich jetzt sage, so, ne, auf der einen Seite fängt die an zu halluzinieren, kann man die auf der anderen Seite auch genauso einsetzen, um die Sachen zu prüfen. Mhm. Ich habe mit zwei Modellen gearbeitet nebenher, das bringt manchmal auch was, dass man da sozusagen die Resultate rüber und rüber schiebt. Ja, das kann einen auch nochmal ein bisschen mehr Aufschluss bringen. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, so einfach so Zeit für Reflexion nehmen. Ich glaube, man neigt dazu, wenn man KI hat, unglaublich schnell zu sein, unglaublich schnell zu arbeiten. Nicht bloß bei solchen Studienprojekten, auch insgesamt. Ja, man bekommt bum, 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 ne? Immer neue Resultate. Man rennt dann nur noch drum und reflektiert eigentlich nicht. Ja, gab es immer so diesen Spruch hier, warum ist der tschechische Gulasch so gut? Weil da eben 3 Tage lang gekocht wird, ja. Also, also manche Sachen brauchen einfach Zeit und gerade so Strategieüberlegungen, aber auch Analysen, ja. Man muss die einfach mal ein bisschen zu gehen lassen. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, auch in der Arbeit mit KI.
KI. Sehr, sehr schön, Andreas. Vielen lieben Dank für deine ganze Offenheit. Nicht nur hier zu sagen, okay, was ist die Trendschule, was kann die Trendschule, nur wirklich auch mal zu berichten, wie seid ihr vorgegangen, um diese Trendstudie mit Hilfe, mit Unterstützung von KI zu erstellen. Und ich glaube, das kann auch für, wenn man das mal überträgt, auf seinen eigenen Arbeitsalltag eine sehr, sehr große Hilfestellung sein, wie man eben mit der KI arbeitet, dass du deine Erfahrung hier weitergegeben hast. Also vielen Dank dafür, ja. Dafür nochmal. Genau, solltet ihr noch Fragen haben, auch zur Trendstudie, ich habe es am Anfang schon gesagt, wir senden die auch gerne zu, wollen da auch wirklich einen Mehrwert liefern den Unternehmen.
Ich steh gerne zum Gespräch zur Verfügung für eine Trendstudie. Das ist ein extra Angebot, auch von der T4M. Dafür gibt es extra Budget. Also ich bin gerne da bereit, Auskunft zu geben und da eine Stunde mir zu nehmen, um da einfach auch mal die Ergebnisse oder die Trends und die Art der Studie da einfach vorzustellen.
Ja, genau. Kann auch nochmal ein riesen Mehrwert sein, da auch nochmal persönlich Fragen zu stellen. Auch wenn ihr sagt, wir haben einzelne Trends, die uns interessieren, ne, dann auch gerne da reingehen und nutzt das Angebot, das euch hier gegeben wird. Genau, dann sage ich nochmal vielen Dank, Andreas. Wir hören uns sicherlich demnächst wieder mal bei einer neuen Podcast-Folge Time for Work. Wie gesagt, ihr findet uns auf LinkedIn, Andreas Stieler in dem Fall und Sandra Brückner oder unter der E-Mail-Adresse timeforwork@transformation.de. Und ansonsten bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!